life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 trouble.
Hallo Markus.
Hallo Anna.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder und wir haben heute einen Studiogast.
Amazing!
Psst.
Jetzt fällt er gleich mit der Tür ins Haus. Ich wollte, ja. Ich sehe dich ja, Markus, und ich wollte unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal sagen, wie großartig du aussiehst. Markus hat nämlich einen Bart und den hatte er vorher nie. Ich bin geradezu geblendet von deiner männlichen Erscheinung. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus, Markus.
Vielen Dank. Ich habe mir extra heute die Haare frisch onduliert für euch alle.
Weil heute sind nämlich außer dir zwei Frauen im Zoom-Call.
Ja, es ist der Wahnsinn.
Du hast es echt gut.
Ich fühle mich auch so. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, hier zu sitzen, von zwei Frauen begleitet zu werden.
Oh yeah.
Unser erstes Interview, Leute. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe ein bisschen nasse Hände. So freue ich mich.
Wir haben heute einen Gast, und zwar ist das die Katrin Steidmann aus Hamburg. Wir freuen uns ganz besonders, weil sie ist ein ganz großer Fan von uns. Sie hat uns mehrfach, tausendfach schon geschrieben.
Dreifach.
Dreifach, genau.
Ja, ich habe so, also, bevor du jetzt noch dazugekommen bist, ja, mit der Anna auch noch ein paar Minuten geplaudert und ich habe gesagt, ich habe diesmal nicht einen einzigen Gag vorbereitet oder sowas. Also sowas gibt es diesmal gar nicht. Aber ich habe hier eine Einkaufsliste von heute und die hat Anfangsbuchstaben. Und zwar ist es Banane, Toastbrot, Brötchen, Butterhuhn und Möhre. Und jetzt die Frage, ob wir vielleicht alles zum Einstieg erstmal so, vielleicht aus den Anfangsbuchstaben dieser bestimmten Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, vielleicht ein Wort formen, was uns beschreibt.
No way.
B wie Banane. Ich bin heute ganz berührt von unserem Auftritt. T wie Toastbrot. Katrin, hau raus.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. T wie termingerecht war ich sogar heute drin, weil ich nämlich das System noch ausprobieren musste.
Brötchen, B.
Ich bin sowas von bereit für das Gespräch mit Katrin.
Ich habe B, und das steht noch dann stellvertretend für A wie alles in Butter. Und dann kommt jetzt nochmal die Katrin mit einem H wie Huhn.
H wie Huhn, Humor. Humor bringe ich nach. H ist ganz einfach. Humor bringe ich immer ganz viel mit.
Und jetzt kommt zum letzten nochmal die Anna Minna mit den Möhren.
Wie Mumpitz, das gibt es hier nicht. Hier wird kein Mumpitz erzählt, sondern hier wird ernsthaft interviewt. Katrin.
Hallo. Also, ich bin Katrin und ich komme aus Hamburg und ich bin dort Bauingenieurin. Ich arbeite für die HPA, das ist die Hamburg Port Authority, also die Hafenbehörde. Und ich leite dort ein Projekt, in dem wir Landstromanlagen für Großseeschiffe bauen. Das heißt, die Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe kommen dann demnächst in den Hamburger Hafen, können ihre dreckigen Dieselmotoren ausstellen und beziehen ihren Strom über unsere Landstromanlagen.
Also ich bin ja immer davon ausgegangen, ich komme ja aus der Luftfahrt und bei uns heißt das ja APU, also Auxiliary Power Unit, dass die Flugzeuge, wenn sie am Boden waren, dann tatsächlich immer gleich von vornherein mit Strom versorgt wurden. War das bisher nicht unbedingt üblich, wenn ein Schiff anlandete, dass es dann gleich von Hafenstrom versorgt wird?
Nein, überhaupt nicht. Also es gab sicherlich in der Vergangenheit schon Fährhäfen, wo sowas durchgeführt worden ist, aber in der Großseeschifffahrt überhaupt nicht. Wo es das schon lange gibt, und das waren so die ersten, das in Kalifornien, in Los Angeles, weil die haben immer wahnsinnig viel Smog in der Stadt gehabt und mussten einfach irgendwann mal was machen, um ihre Luftqualität zu verbessern und haben dort dann verbindlich Landstrom für Containerschiffe gefordert und auch für Kreuzfahrtschiffe irgendwann, ja. Dort war ich dann auch einmal. Ich durfte mir das Anfang 2020, als man noch reisen durfte, einmal anschauen. Das war auch so ein bisschen der Einstieg mit in das Projekt. Seitdem habe ich das auch übernommen. Und ja, und jetzt bauen wir das in Hamburg. Und wir sind tatsächlich, und das erfüllt mich schon mit Stolz, und eigentlich feiern wir das viel zu wenig. Aber vielleicht kommen wir dann nachher noch zu, ob das feiern. Wir sind die ersten Containerschiffe. Wir versorgen die ersten Containerschiffe in Nordeuropa oder in Europa generell. Ja.
Wow. Müssen die Schiffe denn, die zu euch kommen, dann auch über eine solche Versorgungs-Andock-Möglichkeit verfügen?
Ja.
Weil ist ja nicht jedes Schiff, das das dann auch unbedingt hat, oder?
Ja, das stimmt. Bei Containerschiffen ist es so, dass die Landstromanlage einschließlich Kabel mitbringen. Das heißt, man muss sich das vorstellen, dass sie riesige Kabelrollen an Bord haben und die lassen dann dort ihre Kabel, die ungefähr so dick sind wie ein Handgelenk, ein normales Handgelenk, von Bord, zwei Stück. Und was wir gebaut haben, ist einmal eine technische Anlage für die Stromübergabe und eben auch solche genannte Socketboxen, also Steckdosenboxen, wo dann diese Boxen, diese Stecker reingesteckt werden. Wenn Schiff und Anlage sich das dann kennen, also die müssen sich tatsächlich erst mal kennenlernen, die ganze Technik, es ist wahnsinnig kompliziert und da bin ich auch überhaupt nicht drin, dann wird tatsächlich so eine Art Schalter umgelegt.
Ja.
Muss man sich das einfach vorstellen oder kann man sich das vorstellen und dann wird die Versorgung, findet die Versorgung statt, ja.
Ich finde das super. Ich meine, jetzt, du bist ja quasi durch, mehr oder weniger durch Zufall zu uns gekommen. Und als wir uns überlegt haben, wir möchten gerne Menschen interviewen, hatten wir schon die Idee, ach, es wäre ja schön, wenn das Leute sind mit Berufen, wo wir beide so denken oder auch die anderen, die uns zuhören. Das ist ja spannend, habe ich ja auch noch nie von gehört. Ich zum Beispiel höre das, was du jetzt erzählst, zum ersten Mal. Und also für mich klingt das nach einem Job, der ergibt richtig viel Sinn.
Ja, es ist also wirklich, also gerade diese Aufgabe, weil wir halt für die Luftreinhaltung sorgen und auch den
Eben.
CO2-Footprint natürlich dadurch reduzieren, weil nämlich der Strom, den wir übergeben werden, und das ist richtig viel, der kommt aus erneuerbaren Energien. Da wird
Auch
aus
noch.
erneuer, ja,
Interessant.
das ist tatsächlich die Stadt Hamburg, die diese Vorgaben uns gegeben hat, dass diese Anlagen zu bauen. Und dann natürlich aus erneuerbaren Energien den Strom zu beziehen.
Wie viel Volt wird denn da an Bord geliefert dann?
Bei den großen Kreuzfahrtschiffen sind das 16 Megavolt. Das ist so eine Versorgung von Winsen-Lühe. Ich weiß nicht, ob ihr Winsen-Lühe kennt. Also
Nee.
Lüneburg ist ein bisschen gewachsen in Größe. Das sind so 35.000, 40.000 Einwohner. Das ist
Okay.
das, was ein Kreuzfahrtschiff wirklich dann verbraucht, weil da läuft ja alles weiter, wenn
Ja.
die im Hafen liegen und dann läuft die Küche, die
Ja.
Klimaanlage, der
Ja, genau.
Pool, was weiß ich. Also, und bei Containerschiffen schwankt das. Die Norm gibt vor, dass jedes Schiff bis zu 7,5 Megavolt empfangen kann. Das also so ist die Anlage ausgelegt. Und bei den Containerschiffen ist es abhängig, wie viel Kühlboxen wir an Bord haben. Also als so ein Schiff in Barcelona mit vier Kühlboxen verbraucht viel mehr Strom als hier in Hamburg, ist es gerade oder auch in den letzten Jahren weniger gewesen. Dann wir rechnen zurzeit mit 2,5 Megavolt pro Schiff, aber wir können auch zwei Schiffe parallel versorgen.
Kommen wir mal zurück zu dir. Du hast eben gesagt, Bauingenieurwesen hast du studiert. Also du bist Bauingenieurin. Wie bist du denn genau in diesem Bereich gelandet?
Also ich habe tatsächlich ganz klassisch mal eine Bauzeichnerlehre gemacht und war
Ja.
noch ein bisschen im Ausland unterwegs, habe dann doch studiert und habe Bauingenieurwesen studiert. Ich glaube, auf dem Architektur gab es damals ein NC und da dachte ich, na gut, dann nimmst du Bauingenieurwesen. Und habe mich dann durch verschiedene Bereiche durchgearbeitet, also war in Planungsbüros und bin dann irgendwann bei der HPA gelandet vor 15 Jahren. Wir sind 1800 Leute. Wir verwalten halt den gesamten Hamburger Hafen.
Okay.
Da wird viel gebaut, da wird aber auch viel instand gehalten. Der Hafen wird in Schuss gehalten und natürlich auch dementsprechend Bauprojekte umgesetzt. Es gibt immer was zu tun. Und einer meiner ersten Projekte waren ein Brückenprojekt, wo ich den Hochbau, also so die Affinität zur Architektur habe ich eigentlich nie verloren, einen Hochbau für die Betriebsgebäude geleitet habe. Dann habe ich auch mal so Umweltstudien als Auftraggeberin begleitet, also gesteuert. Dann bin ich irgendwann halt aufgestiegen zur Projektleitung, habe Ausbildung natürlich gemacht, und noch zusätzliche und bin dann jetzt seit 4 Jahren Projektleiterin.
Ah, da sind wir schon wieder beim Erfolg, ne? Der
Ja.
Begriff fiel eben, der fiel eben schon mal. Und im Zusammenhang mit Feiern, sag doch mal erstmal so grundsätzlich, wie definierst du denn persönlich so für dich Erfolg?
Also Erfolg ist für mich natürlich, wenn ich zufrieden bin, also jetzt so, und wenn aber auch mein Team oder meine Aufgabe zufriedenstelle oder Zufriedenheit erzeugt. Also Erfolg ist für mich nicht, wenn ich da jetzt irgendwo ein Gebäude irgendwann hingestellt habe, weil ich komme aus dem Bereich im Tiefbau, da hast du nie deine Bauwerke gesehen, weil die waren immer verbuddelt. Also von daher ist es nie so an einem Bauwerk festgemacht. Aber also wenn ich jetzt die Landstromanlagen sehe, wir sind ja an 4 von 6 Terminalen jetzt schon im Abschluss, dann schwitze ich meine Brust und ich denke, oh, wie schön, die Dinger habe ich mit entworfen. Und ich, also dann, aber wie bezeichnet sich für mich Erfolg aus? Zufriedenheit?
Ja,
Ja.
genau. Und das ist, bezieht sich ja dann wahrscheinlich nicht nur aufs Berufsleben, sondern auch aufs Privatleben, weil da kann man ja auch
Ach ja,
Erfolg
da kannst du auch, stimmt, ja. Ja, da kann man auch
haben.
Erfolg haben, genau.
Genau. Das ist verrückt. Wenn man über Erfolg spricht, fällt einem erstmal das Berufsleben ein. Also bei mir ist es auch so. Dabei finde ich im Privatbereich die Erfolge sogar manchmal schöner.
Auch wichtig. Also ich glaube, das
Total
eine
wichtig.
schließt das andere, also beziehungsweise es ergibt sich schon zusammen. Also wenn ich zu Hause in meinem privaten Umfeld zufrieden bin und Erfolg verspüre, ob es nun sportlich ist oder in der Partnerschaft natürlich auch.
Genau.
Erfolg in der Partnerschaft, also das hat nichts mit Ehrgeiz oder Leistung zu tun. Aber eine Partnerschaft, wie soll ich sagen, am
Naja, du
Laufen
hast
zu halten oder beziehungsweise wirklich aufzubauen.
absolut.
Also auch für mich ist es der, ja, ich bin zum zweiten Mal verheiratet und diese Beziehung zu leben und Zufriedenheit da drin zu haben und sich wohlzufühlen, das ist schon auch ein großer Erfolg. Aber den feiern wir zu Hause schon.
Beziehungen, die laufen, ja, die laufen auch von alleine, wenn man sie lässt, aber es ist die Frage, wie? Beziehung ist Arbeit. Und ich finde, wenn man das schafft, es gibt ja immer mal Momente oder Situationen oder auch Abschnitte, da ist es ein bisschen schwieriger, dann heißt es, jetzt müssen wir mal was tun. Und wenn einem das gelingt und wenn man dann wieder gut zusammenfindet, ich finde, das ist ein großartiger Erfolg. Weißt du denn noch, hast du eine Erinnerung an ein Erfolg, an deinen ersten Erfolg, den du so richtig gespürt hast, vielleicht sogar auch gefeiert hast?
Ah, jetzt im Berufsleben, nee, eigentlich fängt das ja
Egal.
schon viel früher an, ne? Nee, was habe ich dann als erstes gefeiert? Ich selber für mich, also so, als ich mein Reitabzeichen gemacht habe mit 13. Dann der nächste Erfolg war sicherlich, ein Jahr allein ins Ausland zu gehen. Da war ich zwar schon fast 20, aber trotzdem ist das ja auch ein Erfolg, wenn man sich dann so ein Jahr alleine durchschlägt. Also ich war ein
Absolut.
Jahr als Au-pair in einer fremden Familie, in der fremden Sprache. Und doch, das habe ich auch gefeiert.
Natürlich gehen mir auch so meine eigenen Gedanken über Erfolg durch den Kopf. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, Katrin, finde ich wirklich sehr treffend, nicht? Also Erfolge ja oftmals nicht unbedingt was Messbares sein müssen oder etwas, was über einen längeren Zeitraum einfach passiert. Und dann stellt man auf einmal im Nachgang so fest, dass da tatsächlich ein Erfolg war. Also darüber nachzudenken, so jetzt in unserem fortgeschrittenen Lebensalter, dann, was Erfolge tatsächlich stattgefunden haben, einfach eine ganz wertvolle Erinnerung auch das an das sein können, dass wir ja grundsätzlich erfolgreich sind, nicht? Also alleine schon, weil wir da sind.
Da habe ich eine gute Frage zu. Also ich bin da ganz bei dir, aber möchte trotzdem fragen, Katrin, glaubst du, dass man Erfolg lernen kann?
Ja,
Wie?
also ich sage mal so, nicht Erfolg lernen, aber das Wahrnehmen von Erfolg und von dem, was man geleistet hat. Ich glaube, man kann lernen, das Positive auch daraus zu ziehen, aus dem, was man macht, was man leistet. Und man spricht ja auch mal von den kleinen Erfolgen im Leben. Es muss ja nicht immer das Große sein. Aber momentan würde ich sagen, mein größter Erfolg ist eigentlich, dass ich ein Team habe, was einfach total, ich glaube, das ist schon happy, so wie ich es wahrnehme, mit viel Humor und viel Freude, einfach auch als Team ein gutes Standing haben und gute Zeit miteinander, vor allen Dingen auch. Ja.
Wie groß ist das Team?
So 14, 15 Leute, ja, sind wir.
Und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt haben wir ein Projekt wieder, das haben wir wieder großartig gemacht, feiert ihr das richtig?
Ja, wir haben schon Sachen, wir haben es gefeiert. Das war jetzt natürlich schwierig. Also das ist das, was ich uns auch zugute halte als Team, ist, dass wir ja in Corona-Zeiten 2020, als wir wirklich alle nach Hause geschickt worden sind,
Ja.
wir haben alle remote arbeiten müssen, weil
Ja.
wir eine kritische Infrastruktur betreiben mit dem Hamburger Hafen. Und das heißt, wir sind also über Corona zusammengewachsen und haben es wirklich gelernt, auch uns trotz eines Bildschirms nur oder Team-Meetings uns trotzdem zu öffnen, also auch was Probleme anging. Aber eben, wir haben es nachher auch geschafft, auch Dinge zu feiern. Also wir feiern zum Beispiel jeden Geburtstag mit bunten Luftballons im Hintergrund. Wir
Mal
haben
toll.
jeden Morgen um 7:45 haben wir ein Team-Meeting, da wird Kaffee getrunken und nicht über den Job gesprochen. Und wenn jemand
Super.
Geburtstag hat, wird natürlich, werden die bunten Luftballons einmal gestartet und dann wird gefeiert.
Ich bin jetzt eben so ein bisschen drüber weggegangen, Markus, als du gesagt hast, allein schon, ne, dass wir da sind, ist ja ein Erfolg. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil als ich dich dann gefragt habe, Katrin, vielen Leistung und Erfolg immer, ne, in einem Satz. Wir leisten etwas, spüren, ob wir Erfolg haben oder nicht. Jetzt sagt Markus, aber ist es nicht einfach schon ein Erfolg, dass wir da sind? Deshalb die Frage, ist Erfolg erlernbar? Ist in diesem Zusammenhang ja auch nochmal eine interessante Frage, wenn wir mal so auf unsere Geschichte gucken. Also wenn du mal an deine Großeltern oder Eltern denkst, welche ihrer Erfolge fallen dir ein? Ja.
Boah, wenn ich da so an meine Eltern oder an meine Großeltern denke, ist das, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich meine, da kommen ja wirklich viele, viele Menschen aus verschiedenen Richtungen zusammen. Und
Ja.
eine Großmutter von mir, die hat sicherlich ihren Erfolg gefeiert. Die war auch sehr erfolgreiche Geschäftsfrau.
Ah.
Und da kann ich mich erinnern, die ist jede Woche, als sie älter war, also mein Alter und ein bisschen mehr vielleicht, ist sie jede Woche zur Kosmetik gegangen. Das war sozusagen ihr Goodie für das, was sie in der Woche so geleistet hat. Und das hat sie bei der Kosmetikerin gefeiert. Aber ansonsten wurde das, ja, ich glaube, so der größte Teil der Familie hat Erfolge nicht gefeiert. Es war mehr, ist noch die Generation, wo man da, glaube ich, auch nicht so wirklich, also das habe ich nicht wahrgenommen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, meine Eltern haben auch an meinen Erfolgen nicht wirklich teilgenommen.
Also ich denke jetzt zum Beispiel so an meine Eltern, die auch beide berufstätig waren. Und ich erinnere mich, als mein Vater, da war ich noch relativ klein, hat er den Job gewechselt und das waren lange Bewerbungen und das war sehr aufregend und dann hat er den Job gekriegt und das haben meine Eltern und insbesondere er auch ziemlich gefeiert. Auch meine Mutter, die hat sich auch immer was gegönnt, die hat sich dann irgendwie Sachen gekauft, wenn sie wieder erfolgreich irgendein Projekt abgeschlossen hat. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Familie, also bei meinen Eltern, Großeltern, da wird es auch schwierig, mich zu erinnern, aber bei meinen Eltern weiß ich, Erfolg wurde gefeiert, Erfolg wurde wahrgenommen und es wurde nicht drüber weggegangen. Fällt dir denn irgendwas ein, bleiben wir mal bei deinen Eltern, wo du als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene irgendwann mal gemerkt hättest, ach, da war jetzt mein Vater erfolgreich oder meine Mutter, oder fällt dir da gar
Mm-mm,
nichts ein?
gar nichts. Ne.
Das macht die nächste Frage vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich
Ja.
fand sie so spannend. Ist Erfolg für dich eher männlich oder weiblich geprägt, wenn du an deine Familie denkst? Wir hatten ja eben deine Großmutter,
Ja,
von der du erzählt
da
hast.
war es eher weiblich geprägt, aber das würde ich so nicht sagen. Also, wie gesagt, das aus der Familie heraus ist das, glaube ich, also für mich tatsächlich echt so ein dunkles Kapitel. Oder dunkel
Ja.
Kapitel ist doof gesagt. Also, das ist eher, über Erfolg wurde nicht geredet. Und da wurde auch
Ja.
nicht teil dran gehabt. Da gab es
Ja,
keine
ja,
Teilnahme. Vielleicht
ja.
ist es natürlich aber auch für mich, aber diese Erfahrung zu haben, auch nochmal viel größer, dass ich jetzt da so viel besser, dass ich meinen eigenen Erfolg sehe. Und dass ich meinen eigenen Erfolg auch feiern kann. Und
Ja,
weinen, also
kann
ja.
durchaus sein. Du hast eben gesagt, und da habe ich so gemerkt, ach ja, das kenne ich auch, dass so die Erfolge, die du gemacht hast, die deine Eltern durchaus vielleicht mitgekriegt haben, dass das aber gar nicht so eine Rolle spielte.
Nö.
Interessanterweise, obwohl meine Eltern ihre Erfolge gefeiert haben, war das bei meinen Erfolgen. Das wurde dann eher nur so zur Kenntnis genommen. Es war dann meine Verantwortung, die zu feiern. Wie war das bei dir, Markus?
Naja, also ich meine, ich muss ähnlich wie Katrin es jetzt gerade auch geschildert hat, auch für mich konstatieren, dass meine Eltern beziehungsweise mein Vater vor allem Erfolge nie so in den Raum gestellt hat, weil es waren meistens so klandestine Erfolge, von denen keiner was wissen durfte. Das liegt da so ein bisschen an der geschäftlichen Geschichte meines Vaters. Aber wie war die Frage?
Ob deine
Also
Eltern an deinen Erfolgen in irgendeiner Form teilgenommen haben, mit dir gefeiert haben, es wahrgenommen haben, wie auch immer.
ja, ich hätte es mir gewünscht, ehrlich gesagt. Also mein erster großer Erfolg, der in meinem Leben wirklich stattfand, von dem ich wirklich auch, auf den ich ganz stolz war, das war tatsächlich mein Abschluss an der Universität. Und da hätte ich mir gewünscht, dass meine Eltern dabei gewesen wären. Das ging aber aus zeitlichen und aus örtlichen Gründen nicht, weil ich habe ja meinen Abschluss in den USA gefeiert und die sind zu dem Zwecke nicht nach USA gereist. Und ja, das wäre schön gewesen, wenn sie es getan hätten. Allerdings wurde es dann danach gefeiert. Ich war ja vorher ziemlich ich hatte ziemlich viel Akne und das Erfolgsgeschenk, was es dann für mich gab, war dann eine Gesichts-OP.
Okay.
Ja. Also
Oh.
das war, du weißt ja, du kennst ja diesen Einspruch, fürchte die danach, auch wenn sie Geschenke bringen. Und so ähnlich war das bei mir halt auch, nicht? Weil ich habe dann also so ein Gesichtsabschleifen geschenkt gekriegt, das hat mein Vater dann bezahlt, damit die Pickelnarben weg sind, damit der Junge dann auch ordentlich aussieht, wenn er sich dann bewirbt irgendwo. Ehrlich gesagt, so richtig so, wie man sich das so vorstellt, dass ein Erfolg gefeiert wird mit gelandeten Hütchen auf und irgendwie ein Stößchen Sekt oder so, das gab es nicht bei uns.
Das heben wir uns aber mal für eine weitere Folge auf. Diese Geschichte, also
Traumatische
da
Erlebnisse des Markus G.
Wahnsinn! Das ist wirklich krass.
Ja.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Familie. Wenn du nicht willst, sagst du, nee, können wir über was anderes reden. Aber ich finde es immer
Meinst du
so
jetzt mich,
spannend.
oder?
Nee, ich meine jetzt
Ach so.
Katrin. Ich meine jetzt Katrin.
Ja, vielleicht können wir tatsächlich über was anderes reden, weil das ist
Okay.
halt auch nicht wirklich nur schön, was ich da erlebt habe. Ich kann höchstens sagen, also die Erfolge meiner Tochter, die ja mittlerweile auch 28 Jahre alt ist,
Ach,
die
guck.
feiere ich.
Das
Also
ist
die habe
schön.
ich, glaube ich, tatsächlich schon immer gefeiert, ob
Ja.
es das erste Fahrradfahren war oder eben dann nachher auch die ersten Jobs und jetzt demnächst eine Hochzeit.
Kommen wir vom Erfolg mal zum Misserfolg. Was liegt ja nah, ne? Wenn es das eine gibt, gibt es das andere auch. Was bezeichnest du denn, Katrin, als Misserfolg?
Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und ganz ehrlich tue ich mich mit der Definition noch viel schwerer als mit Erfolg.
Okay.
Weil vielleicht ist es auch so ein kleiner Schutzmechanismus. Das heißt, wenn man selber seine Erfolge nicht feiert, dann schaut man auch mal hier wirklich genau hin, gibt es denn da Misserfolge oder sind das einfach nur Fehler, die man machen muss, damit es irgendwo auch weitergeht. Also Fehler sind für mich dafür da, dass ich besser werde, dass ich was
Ja.
verändere. Besser werden gar nicht im Sinne vom Ehrgeizig, sondern dass ich irgendwas verändere in dem, was ich gemacht habe oder was passiert ist, dass ich mir das eher genauer anschaue. Und Misserfolg, finde ich, ist für mich ein ganz schwieriges Wort. Das würde ich auch
Verstehe ich.
niemals selber in den Mund nehmen. Es ist
Ja,
einfach nur
ja.
etwas, was passiert ist. Es ist auch nie absichtlich. Ich unterstelle niemanden wirklich Böswilligkeit, wenn etwas mal nicht so läuft, wie ich mir es vielleicht vorgestellt habe. Oder ja, sondern schaue einfach genauer hin, was ist passiert, wieso hat es dazu, wie ist es dazu gekommen, was können wir daraus lernen? Das finde ich das
Ja,
Wichtigste.
finde ich super. Und eigentlich ist in meinem Sprachgebrauch Erfolg und Misserfolg beides gar nicht so sehr vertreten. Eigentlich sind es alles Erfahrungen, die wir machen, ne? Und die einen sind hilfreich, also die beiden sind hilfreich. Aus den einen lernen wir, weil es nicht geklappt hat, weil, wie du sagst, ist ein Fehler passiert, etwas hat nicht funktioniert. Können wir es beim nächsten Mal besser machen? Und das andere bestärkt uns und gibt uns dieses Erfolgsgefühl. Erfinde ich super, weil mir geht es genauso. Weil als ich mir die Fragen ausgedacht habe, habe ich auch gedacht, ja, jetzt frage ich hier was zum Misserfolg. Dabei habe ich mit dem Begriff eigentlich aber gar nicht so viel am Hut. Aber es ist ja spannend, was andere Menschen so dazu sagen. Dann brauchen wir da eigentlich, finde ich, jetzt auch gar nicht näher darauf einzugehen, weil ich finde, die Antworten, die du gegeben hast, die
Sind
finde ich
sowieso
super.
richtig.
Sie sind sowieso richtig,
Ja,
sowieso
genau.
wahr. Ja, wie Katrin's
Ja,
Antworten.
sowieso. Ja, aber das ist also auch etwas, was ich meinem Team auch mitgebe. Dass also wirklich Fehler dürfen passieren. Und Fehler sind dafür da, dass wir einfach daraus lernen. Und wenn wir nicht daraus lernen würden, wenn wir sie nicht sehen würden, wenn wir sie nicht wahrnehmen würden, wenn wir sie nicht analysieren würden, also jetzt auch gerade im Beruflichen,
Ja.
dann wäre es ein Misserfolg, wenn wir es nicht machen würden. Aber so ist es immer ein
Ja.
Erfolg für die Zukunft, weil uns jedes, ja, es
Ja.
bringt uns weiter. Jeder Fehler, weil wir eben auch gerade in so einer innovativen Technik arbeiten, auch gerade mit unseren Projekten, ohne Fehler geht es gar nicht.
Ja. Wie geht ihr mit Problemen im Team um? Wie macht ihr das?
Also, wenn wir die Fehler erkennen, dann schauen wir, dass jetzt nicht unbedingt das gesamte Team jetzt diesen einen Fehler analysiert, es sei denn, es ist wirklich hilfreich fürs ganze Team, sondern dass wir uns dann auch in kleinen Gruppen zusammentun und dann einfach mal hinschauen, was ist da passiert. Wir haben aber wirklich so eine offene Feedback-Kultur auch bei uns bei HPA. Ich habe jetzt gerade Ende letzten Jahres wieder so eine 360-Grad-Führungskräfte-Feedback-Runde gehabt. Also das ganze Haus, die ganzen Führungskräfte wurden dann wieder beurteilt. Und wir gehen damit sehr offen um. Es ist Lessons learned ist bei uns also mindestens ein bis zweimal im Jahr wirklich auch vorgegeben für die Projekte, dass wir das machen müssen. Und wir machen das eben auch oder haben das auch in Vergangenheit gemacht, wenn wir dann in so verschiedene Projektphasen gewechselt sind. Also von der Planung in die Ausführung, jetzt in die Abnahme, nachher in den Betrieb, sodass wir dann immer Lessons learned auch machen. Und da gucken wir schon genau hin.
Jetzt sagst du, ihr werdet beurteilt. Durch wen werdet ihr beurteilt und was sind die Kriterien?
Es gibt Fragebögen.
Ja.
Ich wurde also als Führungskraft beurteilt, einmal von meinem Team. Die wurden angeschrieben und durften, mussten nicht. Das ist natürlich immer alles freiwillig.
Ja.
Dann wurde ich von meiner nächsten Führungskraft beurteilt. Und dann durfte ich mir selber noch 4 bis 6 Kollegen aus der gleichen Hierarchieebene aussuchen oder durfte sie fragen, ob sie auch eine Beurteilung abgeben.
Und ist
Ja.
dabei irgendwas Überraschendes herausgekommen oder oder hast du gedacht,
Überraschend
ja?
ist ja tatsächlich immer, und das habe ich dann aber, nachdem ich mein, man muss sich ja selber auch erstmal einschätzen und
Ja.
beurteilen, und dann ist das ja sozusagen die Blaupause vorweg. Und ich hatte dann irgendwann mal ein Buch gelesen, und da hieß es dann auch schon, Führungskräfte schätzen sich immer zu gut ein in allem
Okay.
Möglichen. Ja, und das eine oder andere, da hatte ich anstatt 3 Punkte, 3,5 Punkte mir gegeben von 4. Also es heißt, also da waren ja keine großen Abweichungen. Aber ich dachte immer, Kommunikation wäre schon eigentlich ein starkes Tool, was ich eigentlich ganz gut könnte. Aber der eine oder andere hat dann gesagt, nee, sie könnte vielleicht noch besser. Wir haben es aber nicht rausgefunden, was es ist. Wir haben natürlich dann hinterher auch noch einen Workshop gemacht darüber. Ja, vielleicht war das auch wirklich eine Phase, wo ich dann zu stark eingebunden war, dass ich vielleicht nicht für jeden immer sofort erreichbar
Aber es
war.
ist nicht klar geworden.
Nee, das ist nicht so ganz rausgekommen. Dann wollten wir nochmal, also das, ja, aber das, das ist ganz spannend eigentlich. Aber es passte halt. Ich habe von Maren Lecky, heißt die, genau, nochmal ein Buch gelesen über, da ging es besonders über Resilienz bei Führungskräften. Alles super, und bei dir so. Und da stand das erstmal drin.
Habt ihr bestimmte Tools? Also ich habe gerade gelernt über
Ja.
Lessons Learned. Das ist etwas, was ich jetzt bisher noch in dieser Form noch nicht gehört habe. 360 Grad der Führungskräfte-Meetings, die kenne ich wohl. Aber welche Tools habt ihr benutzt? Ich meine, ihr seid ja nun bei Friedemann Schulz von Thun deiner Stadt. Geht ihr mit Kommunikationstools aus der Schule um oder welche Tools benutzt ihr da?
Naja, bei den 360-Grad-Führungskräfte-Feedback sind das tatsächlich vorgegebene Fragebögen, die von von einem Institut, ich habe den Namen nicht drauf, natürlich entwickelt worden sind. Muss ich vorstellen, ich glaube, wir sind mindestens 400 Führungskräfte. Ja, das kommt wahrscheinlich hin, 350 oder irgendwie sowas, die da dort den gleichen Fragebogen gestellt bekommen haben. Und bei Lessons Learned, wir haben Projektmanagement Office, die sich denn dafür tatsächlich Werkzeuge entwickeln, die Werkzeuge dafür entwickeln. Das ist nicht nach Schulz von Thun, sicherlich nicht ganz, aber das ist uns nicht fremd oder mir jedenfalls nicht, weil ich auch in die Richtung schon immer interessiert war. Also das ist wirklich so, dass wir vorab einmal einen Workshop machen und Themen identifizieren bei uns im Team. Worüber wollen wir auch intensiver ins Gespräch gehen? Das ist so der erste Teil. Dann wird abgestimmt, welche Bereiche wir nehmen. Und oftmals sind das aber auch schon Sachen, die jetzt nicht nur so Kommunikation, sondern auch Verhandlungen, Vergaben, also schon auch technische Sachen beinhalten. Und dann im zweiten Schritt des Workshops oder auch vielleicht ein zweiter Tag werden sich dann bestimmte Themen genommen. Dann wird auch in Gruppen gearbeitet und das dann wirklich mal auseinandergenommen. Das Thema, wie könnten wir zum Beispiel eine Vergabe eines Bauvertrages besser gestalten? Auch für uns im Team. Wir mussten das ja damals unter Corona-Bedingungen online machen. Und das heißt, wir haben tatsächlich auch Verhandlungen, große Verhandlungen online geführt. Und da mussten wir auch Werkzeuge für entwickeln und die dann eben auch über solche Lessons learned dann nachher auch nochmal verbessern.
Sehr, sehr spannend.
Ich habe noch eine
Allerbeste
Frage.
Frage.
Also abschließend
Ja.
zum Erfolg, vielleicht, und dann können wir ja noch über ein anderes Thema reden, was dich auch interessiert hat, wie du mal geschrieben hast. Was glaubst du, Katrin, welche Erfolge warten denn noch auf dich? Oder was wünschst du dir, welche Erfolge warten auf dich? Dazu muss man vielleicht sagen, wir haben noch nicht über das Alter gesprochen. Also
Nee.
wir drei haben uns darüber schon mal ausgetauscht, aber wir sind ja eine Generation,
Ja,
könnte
würde
man
ich auch
sagen, so in
sagen. Ja,
etwa.
ja, ja, ja. Welche Erfolge? Also beruflich würde ich mal sagen, würde ich mich schon freuen, wenn ich jetzt mein Projekt zum Abschluss bringe und auch wirklich diese Landstromanlagen dann in den Betrieb übergebe. Das sind 6 Terminals. Insgesamt sind das 11 Anschlüsse für Containerschiffe und nochmal 3 Anschlüsse für Kreuzfahrtschiffe. Also das ist schon richtig viel. Und wenn ich dann noch im Budget bleibe, wäre wirklich wunderbar. Das ist mein großes Ziel. Zeit schaffe ich nicht mehr. Aufgrund von Corona und dem Krieg in der Ukraine habe ich natürlich eine Bauzeitverlängerung. Das wäre jetzt nochmal mein Erfolg. Noch ein Erfolg ist für mich tatsächlich, dass ich gefragt wurde, ob ich in einer internationalen Arbeitsgruppe mitarbeiten möchte, um so die Konstruktion von Landstromanlagen auch, nicht in Normen, aber so meine Erfahrung aus dem Bau, aus der Konstruktion eben weiterzugeben. Ja, und dann arbeite ich noch ein paar Jahre jetzt dann irgendwann noch mal ein neues Projekt. Oder aber ich kann mir auch vorstellen, nachher so in den Mentoring-Bereich zu gehen. Das heißt also junge Projektleiterinnen, Projektleiter zu unterstützen, zu führen. Also führen in dem Sinne, wir sind ja eine Riesenbehörde in Anführungsstrichen. Wir sind eine Anstalt öffentlichen Rechts. Also so ganz ohne Behörden. Habitus gibt es bei uns nicht. Und ja, aber da so die jungen Leute auch zu fördern und zu fördern, das fände ich auch gut.
Welchen Tipp würdest du jungen Projektleitern oder auch überhaupt jungen Projektmanagern mit auf den Weg geben, wie sie ihre eigenen Programme und Projekte erfolgreich managen?
Im Grunde haben eine gewisse Flexibilität haben, viel Tellerrand und Empathie. Man muss für alle Empathie haben.
Ja,
Also ich
und
muss
auch
mich genauso.
neugierig,
Ja,
ne?
und neugierig. Ich muss
Neugierig sein.
für meine Auftragnehmer muss ich ganz viel Empathie haben. Ich muss im Grunde
Absolut.
genommen wissen, wie es auf der Auftragnehmerseite aussieht. Wie funktioniert das in einem Planungsbüro? Wie funktioniert das in einer Baufirma? Das muss ich wissen, um zu kapieren, warum verhält sich mein Gegenüber so, wie er sich verhält. Warum gibt es da irgendwo gerade Schritte, die ich gerade gar nicht sehe, aber auf der anderen Seite. Und genauso ist es halt auch bei uns. Also warum gibt es da Verzögerungen auch innerhalb unserer Abläufe, Prozesse, die ich auch mit viel Erfahrung nicht beschleunigen kann, weil es die einfach gibt. Und dafür muss ich auch Empathie haben, beziehungsweise das einfach mal hinterfragen und anschauen und flexibel bleiben und auch mal im Rahmen des gesetzlichen 5 Grade sein lassen.
Meine Kröte zu schlucken, ne?
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Wenn du heute noch mal eine andere Entscheidung treffen könntest, was deinen beruflichen Weg betrifft, würdest du eine andere treffen oder würdest du sagen, mache ich wieder, finde ich super?
Na super, ist super. Ist super.
Ach.
Also da, wo ich mich hinentwickelt habe, beziehungsweise was mir so, was die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, wie gesagt, auch wenn ich wirklich viel, viel arbeite gerade, ist es wirklich ein schöner Job. Und ich finde auch tatsächlich, mein Herz ist im Hamburger Hafen. Also ist nur, ich lebe und liebe diesen Hamburger Hafen. Und das macht einfach Spaß, wenn man dann auch noch, ich habe ja nicht von Anfang an dort gearbeitet, war ja auch erst jahrelang in der freien Wirtschaft. Und bin dann vor 15 Jahren ja erst zur HPA und das ist schon schön.
Bist du Original-Hamburgerin?
Nee, nicht ganz. Ich bin in Husum geboren und in Lüneburg aufgewachsen, also Hamburg war die gute Schnittmenge.
Jetzt habe ich ja eben mit der Frage, welche Erfolge warten noch auf dich,
Ja.
schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Und als du so Kontakt zu uns aufgenommen hast, beziehungsweise wir dann zu dir, hast du ja so ein bisschen Feedback gegeben, was dir gefällt. Und hast gesagt, ja, das Thema des Älterwerdens finde ich ja auch spannend. Was genau findest du so spannend oder was beschäftigt dich da in Bezug aufs Älterwerden?
Was mich beschäftigt, ist tatsächlich ich musste selbst eine eigene Toleranz dafür aufbauen. Ich muss also selber im Grunde genommen für mich die Toleranz entwickeln, zu sagen, so wie es jetzt ist, ist gut. Das ist immer noch super. Also ich bin immer noch sehr sportlich unterwegs. Ich fahre viel Fahrrad, ich schwimme, aber ich gehe in die Berge und also ist alles in Ordnung. Aber natürlich tut es immer schon mal wieder ordentlich weh. Und die Regeneration dauert auch immer länger. Ja, also fragt man sich dann auch, wozu man dann im Winter auf der Rolle war mit dem Rennrad, wenn man dann nach der ersten Ausfahrt irgendwie denkt, boah, war das anstrengend.
Also dir geht es
Also.
eher tatsächlich um diese körperlichen Aspekte des Älterwerdens, ja?
Ja, das ist erstmal das, was man natürlich tolerieren muss. Und dann das andere, was ich auch tolerieren muss, oder beziehungsweise womit ich mich anfreunde, ist, also, es geht auch nur mit Humor, ist festzustellen, dass ich mit diesen ganzen technischen Sachen auch nicht mehr so schnell zurechtkomme, wie es vielleicht früher war. Also ich war jetzt auch hier vor, bis ich das eingerichtet hatte, weil ich ja sonst eine andere Form von Kommunikation auf dem Bildschirm benutze, war ich dann auch, oh, wie geht das jetzt? Und ja gut, aber es funktioniert. Es
Du hast es
funktioniert und wenn,
genau, du hast es
ja,
gemacht.
gab es gemacht und
Ne?
es hätte auch immer irgendwie funktioniert. Aber da habe ich dann also im Beruflichen auch keine Schwierigkeiten, solche Sachen echt meinen jüngeren Mitarbeiterinnen abzugeben, weil die sind einfach viel fitter und viel schneller und bitte. Und den einen oder anderen Trick lasse ich mir dann nochmal zeigen. Genau. Und das andere ist aber auch eine große Zufriedenheit natürlich mit dem Älterwerden, dass man die nicht aus dem Blick verliert, weil ich finde, ich bin wirklich gerade in einer wunderschönen Beziehung, wunderbaren Beziehung, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Es wäre jetzt irgendwie Großes für die Zukunft, also jetzt so gemeinsam alt zu werden. Das wäre schon irgendwie ganz cool, dass man, wenn man das so gut hinkriegt, gemeinsam, ohne eben auch gesundheitlich zu arg eingeschränkt zu werden.
Ja, und das weiß man eben nicht. Ich glaube,
Ja.
das sind, wenn ich Gedanken habe, die mit so ein bisschen Angst verbunden sind, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, dann geht es auch immer eher in die Richtung, hoffentlich werde ich nicht krank. Und dann, ne, dann sieht eh alles nochmal ganz anders aus. So ist es ja jetzt ähnlich, wie du es beschreibst. Es geht ja alles und es geht auch gut, ja. Aber dann kommen dann schon mal so Gedanken, oh, das wäre eine echte Einschränkung und das wäre dann doof am Älterwerden. Aber alles andere nehme ich auch, wie hast du gesagt, mit Humor, manches mit Humor und manches ist einfach, ja, dann gibt es halt, habe ich auch schon mal gesagt, dann greift so ein Fatalismus zu sagen, ja, nun, let's face it, so ist es nun mal.
Ja, mein Mann hat mir gerade an meinem Rennrad einen neuen Sensor angebaut, damit ich dann irgendwie auch noch mal mehr die Trittfrequenz und die Geschwindigkeit irgendwie überprüfen kann, wo ich eigentlich auch dachte, so, wozu?
Will
Hauptsache,
ich
ich fahre
das?
überhaupt noch Rennrad.
Ja,
Will
Hauptsache, ich
ich
komme
das?
noch aufs
Ich
Rad drauf. Nicht? Ich
komme noch
meine,
aufs Rad drauf,
genau.
reiß hier meine Kilometer runter und
Solange der Mann dir die Stützräder dran baut, dass er nicht umfällt, ist doch alles gut.
genau.
Muss immer
Und
darauf
das kann.
achten, was dein Mann dir anbaut ans Fahrrad. Das ist das Entscheidende dabei. Ja.
Ja, genau.
Ja, aber ich meine, Altern hat ja auch eine Qualität, nicht? Oder älter werden hat ja auch eine gewisse Qualität. Magst du dafür auch noch was zu sagen? Was hast du quasi sozusagen als Jugendthema aufgegeben und was nimmst du jetzt mit älter werden mit hinein?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das finde ich gerade ganz schwer, weil das ist ja nicht kein Schritt, der irgendwie, oder kein Schalter, der von heute auf morgen kommt, sondern das ist ja
Ja,
auch so
genau.
eine Entwicklung. Und über diese Entwicklung, vielleicht sehe ich mich da noch nicht so darüber, so meine Memoiren zu schreiben. Was habe ich ja aufgegeben? Ich bin tatsächlich, was ich ein bisschen mehr Geduld, das ist das sicherlich, was jetzt so mehr gekommen ist. Aber auch als Projektleiterin, da muss man sehr geduldig sein und man muss die Leute aussprechen lassen. Und das fiel mir vielleicht früher nicht immer so ganz leicht.
Ich merke das bei meiner Tochter, die 29 ist, die ist viel unterwegs. Also die reist auch durch die Gegend. Dann denke ich manchmal, war ich, nee, so extrem war ich nicht, aber ich war auch mehr unterwegs, als ich es heute bin, so privat. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, okay, da hat sich was verändert. Das war mal anders. Ich kann heute viel, viel lieber zu Hause sitzen, ein Buch lesen, nicht ausgehen, nicht wegfahren. Und ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse.
Darum geht es, das
Ja.
Nicht-Verpassen. Echt, das ist genau das, was ich auch so spüre. Es ist für mich wesentlich schöner und angenehmer, einfach zu Hause zu sein mit meiner Frau und nichts zu tun. Oder wenn man mal was macht, also einfach das Entspannte anzugehen. Ne? Was mir noch gerade in Bezug auf meine Kinder noch einfällt, was dir vielleicht auch aufgefallen ist, Katrin, und was du erst auch gerade gesagt hast, meine Kinder sind unglaubliche Schnellmerker und Schnelldenker und Schnellredner, dass ich da einfach nicht mehr hinterherkomme und dass ich aber auch nicht mehr den Eifer habe, das zu tun, sondern dass ich einfach manchmal sitze und das sage, ja, dann, wenn die mir etwas sagen wollen, dann werden sie es nochmal wiederholen müssen und dann langsamer wiederholen. Ne? Wie siehst du das?
Ja, die Erfahrung habe ich auch. Also ich habe auch so eine Tochter, die sehr schnell redet. Aber ich glaube, ich habe früher auch schneller geredet, deutlich schneller geredet. Ich merke das vor allen Dingen besonders im Englischen. Also ich habe immer noch einmal in der Woche auch über die Firma Englischunterricht und merke selbst so, dass ich viel langsamer rede als früher. Und das ist aber, glaube ich, nicht nur im Englischen so sicher, sondern sicherlich auch in meiner Alltagssprache im Deutschen. Ja, aber ich mache sie schon darauf aufmerksam, wenn es mir zu schnell ist, weil ich es dann nicht mitbekomme.
Das ist interessant. Mir fällt gerade ein, wenn ich meiner Tochter was erzählen will, also wir rufen uns dann halt an gegenseitig, wenn wir uns was erzählen wollen. Wenn meine Tochter mich anruft, um mir was zu erzählen, die spricht in normaler Geschwindigkeit, die macht auch manchmal so Gedankenpausen. Wenn ich meine Tochter anrufe, weil ich ihr irgendwas erzählen will, was gerade Tolles passiert ist oder was ich erlebt habe oder sonst irgendwas, dann bin ich diejenige, die irgendwie so. Und irgendwann fängt sie an zu lachen und dann sage ich, war ich wieder zu schnell? Das ist
Bist halt young
genau
at
umgekehrt.
heart. Bist halt young at heart.
Ja.
Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart.
Katrin, ich habe da noch eine spannende Frage für dich. Und zwar ist es so, dass ich gerne mal den Menschen, mit denen ich mich so umgebe, die Frage stelle, was ihr erstes Stofftier war. Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Stofftier oder überhaupt dein erstes Kuscheltier war? Wenn
Ja,
das noch?
das war ein Hund mit einem ganz weichen Fell und großen Schlappohren. Und ich habe das immer benutzt, auch als Kopfkissen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe den irgendwann plattgelegen. Und da habe ich dann immer mit meinem Kopf drauf gekuschelt. Ja, so braun war er. Also er ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist, bei einem von den Umzügen sicherlich verloren gegangen.
Herrlich. Und hieß der vielleicht auch Platti, weil meine Tochter hatte einen Bären, auf dem hat die auch immer gelegen und der hieß dann irgendwann Platti.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Weißt du
Der
gar
wird
nicht mehr.
sicherlich einen Hund ge einen Namen gehabt haben. Vielleicht, ich glaube, der hieß sogar Bobby. Genau, weil meine Großmutter hatte nämlich zwei Cocker Spaniel. Die haben ja auch diese langen Ohren. Und das waren Celine und Bobby. Und ich glaube, Bobby war damals mein Kumpel. Und dann war das bestimmt ein Bobby, den ich auch hatte, ja.
Bezaubernd. Celine
Ja,
Bobby. Ach, wie süß.
Celine und Bobby.
Deine Großmutter, das ist jetzt, weiß ich, ich habe eben eine Frage nicht gestellt, obwohl es ging dann irgendwie unter, weil du hast gesagt, deine Großmutter war ja auch berufstätig. Was hat die denn gemacht beruflich, deine Großmutter?
Meine Großmutter hat ein Tiefbauunternehmen geleitet,
Ach,
also ein
guck.
Grundbauunternehmen, muss man ehrlich sagen. Das heißt also alles, was mit Grundbau zu tun hat. Und ich glaube, die haben damals in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen auch Golfplätze gebaut. Und damit konnte man, zu der Zeit sind die, glaube ich, alle entstanden. Ich habe nie Golf gespielt oder sagen wir mal, ich habe es versucht, aber alles, was rund und mit Ball ist nicht meins.
Also da hast du ja eine Linie quasi fortgesetzt, ne?
Ja, unbewusst, tatsächlich unbewusst.
Und
Aber ich
ja.
glaube, dieses technische, kaufmännische, strukturierte, das kommt schon aus ihrer Linie. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Hat sie diese Firma selbst auch gegründet, da ja, tatsächlich?
Nee, die hat nach dem Krieg dann ihren zweiten Partner dann gefunden und dort sozusagen eingeheiratet. Das ist ein bisschen ein blödes Wort, weil sie hat es wirklich mit aufgebaut. Aber sie hat, das
Das war
existierte
ja.
damals schon.
Oftmals auch so in der damaligen Zeit, dass die Männer nicht aus dem Krieg wiedergekommen
Ja,
waren
genau.
und die Firmen
Mein
dann auch
Großvater.
erfolgreich und großartig weitergeführt haben, nicht? Also nochmal hier ein Shoutout für alle Frauen, die nach dem Dritten Reich in der Nachkriegszeit was aufgebaut haben für Deutschland. Das ist immer
Ja.
die Rede von den Männern. Das finde ich völlig doof, dass die Frauen immer so unter den Tisch fallen, weil es gab ganz viele Frauen, Witwen und auch damals noch alleinerziehende Mütter, die Firmen groß gemacht haben und wirklich erfolgreich auch an den Markt gebracht haben, ne?
Ja, dazu gehörte meine Großmutter auch, ja.
Und ist es die Mutter deines Vaters oder die Mutter deiner Mutter?
Die Mutter meines Vaters.
Und hat dein Vater, hat er das auch weitergeführt oder hat er was ganz anderes
Nee, der
gemacht?
hat was anderes dann
Okay.
gemacht. Der ist mehr so in diesen elektronisch-technischen Bereich gegangen, aber da habe ich nichts mitgekriegt. Obwohl ich jetzt, aber so will ja auch so ein Projekt halt, aber wenn ich meine Elektriker und Maschinenbauer nicht hätte im Team, wären wir nicht so weit.
Sag mal, und dein Mann, macht der was
Ach,
Ähnliches wie du oder
der ist
macht er was ganz
Lehrer.
anderes?
Der ist
Der ist
Lehrer.
Lehrer. Oh.
Ja, er ist Lehrer an einer Stadtteilschule hier in Hamburg und unterrichtet überwiegend in der Oberstufe Politik und
Aha.
Wirtschaft. War eben oder ist auch Sportlehrer. Deswegen, es wird auch Sport so groß geschrieben, deswegen kriege ich den Sensor ans Fahrrad gebaut.
Jetzt ergibt es Sinn.
Das
Das ist ein rundes Bild langsam,
Ja.
Katrin.
Und das Schöne war aber tatsächlich, als wir uns kennenlernten, war er gerade in der Coaching-Ausbildung. Das heißt, er ist auch systemischer Coach.
Ach,
Und
guck an.
da habe ich auch ganz, ganz großes Glück, weil er tatsächlich mich auch viel in meinem Berufsleben auch mitcoacht. Also er kann sich tatsächlich dann in eine andere Rolle begeben, coacht mich, wenn ich dann mal wieder so Fragen oder völlig K.O. bin.
Das finde ich spannend, weil ich halte, wie soll ich
Na,
das sagen?
vorsichtig jetzt, Anna.
Bitte?
Na, vorsichtig jetzt, Anna.
Das kann ich doch sagen. Ich halte also meine ganze Erfahrung als Coach, halte ich aus meinem Privatleben interessanterweise völlig raus. Weil du sagst, dein Mann macht es und ist es, und die, scheinbar ist es hilfreich für dich.
Ja, total
Ja.
hilfreich.
Ja.
Absolut. Also das fing wirklich vor 4 Jahren an, vor 4,5 Jahren, als ich gefragt wurde, ob ich das Projekt übernehmen will. Da habe ich mir dann halt auch ein Wochenende Bedenkzeit gegeben, weil ich kam aus einer stellvertretenden Projektleitung, einem anderen großen Projekt. Und da haben wir das ganze Wochenende, haben das einmal auseinandergenommen und geguckt, will ich das oder will ich das nicht? Und ich kann das tatsächlich auch, ich kann das super annehmen. Ich weiß, er macht es professionell. Es fühlt sich für mich sehr professionell an, wie er es macht. Das ist, glaube ich, das. Und das ist nicht auf der persönlichen Beziehungsebene zwischen uns, Themen,
Ja,
sondern
ja.
das ist ja auf der Ebene meines Berufes, was das, was ich erlebe mit meinem Team, mit meinen Chefs, mit meinen Kollegen oder wenn ich da irgendwelche Unregelmäßigkeiten habe, wo ich denke, boah, da brauche ich jetzt mal, entweder muss ich mich da selber auch jetzt mal hinterfragen. Das ist immer einfacher mit dem Coach an der Seite.
Ja,
Und
natürlich.
das kann er. Und er kennt vielleicht den einen oder anderen meines Teams vom Sehen her, aber nicht persönlich. Das heißt, er ist wirklich ganz raus aus dieser Welt.
Ja, das heißt, dir gelingt es gut, wirklich zu trennen zwischen, da ist die private Beziehung, weil da fließt ja so viel ein, ne, an Emotionen, Bedürfnissen, weiß Erwartungshaltung, ganz zwangsläufig haben wir das alle. So, da trennst du total und dann ist das wie eine professionelle Beziehung in dem Moment.
Ja, ich meine, daran sieht man ja auch, dass das, was oftmals halt in Coaching-Kreisen halt propagiert wird, nämlich, dass man nicht in der Familie coachen sollte, tatsächlich dann auch hier ad absurdum geführt wird mit dem, was du gerade gesagt hast, weil ihr in der Lage seid, euch soweit dann halt auch auf diese professionelle Ebene zu begeben. Chapeau, finde ich gut.
Also, das setzt eine große persönliche Reife voraus, finde
Ja,
ich.
gut, wir sind beide alt genug, oder was heißt alt genug, aber wir haben uns ja auch wirklich erst kennengelernt, jetzt vor 8, 9 Jahren oder so. Das heißt, wir waren schon über 50 beide. Das heißt, es ist eh dann eine ganz andere Ebene
Ja.
nochmal, als wenn man sich mit 20, 25 oder 30 kennenlernt, finde ich. Und wenn man dann, wenn beide so bereit sind, das Persönliche da rauszulassen. Also, und das hat ja auch nichts, meine Probleme auf der Arbeit haben ja überhaupt nichts mit ihm zu tun. Überhaupt nicht. Also, ich könnte natürlich auch den Nachbarn als Coach nehmen, der kennt mich genau, kennt mich auch jahrelang.
Nicht so gut wie
Mit
dein
dem habe
Mann.
ich ja, weiß ja nicht so gut wie mein Mann.
Hoffen
Ich
wir
bin
es
ich
doch
doch
mal.
froh dann.
Ups. Jetzt kommt's.
Wo bin ich jetzt gelandet? Wo?
Reden wir doch mal über den Nachbarn.
Ja,
Siehst du heute?
nein. Nein, was ich
Natürlich.
einfach nur meinte, es könnte natürlich eben, aber es ist mein Anliegen oder das, warum ich mich dann coachen lasse aus beruflichen Gründen, haben ja nichts mit meinem Privatleben zu tun. Und von daher haben wir es immer irgendwie geschafft. Also wenn es was Privates zwischen uns wäre, nee, da haben wir uns auch schon mal Hilfe geholt.
Ja, es ist gut, das so trennen zu können. Das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft, die ihr da beide kultiviert habt und die letztlich dann auch zum Erfolg führt, ja. Da, wo wir wieder beim Erfolg wären, nicht?
Ja, da sind wir wieder beim Erfolg.
Ja, genau. Hast du denn
Kommen.
noch irgendwelche Fragen an uns? Gibt es denn etwas, was du uns fragen möchtest, vielleicht?
Ja, nee, eigentlich eine Bitte, eigentlich, dass ihr weitermacht mit eurem Podcast. Weil ich habe das wirklich, ich habe das irgendwann mal tatsächlich über Umwegen erfahren. Und zwar Martin Böttcher hat in seiner Elektro-Royal-Sendung bei Byte FM erzählt, dass er einen Podcast macht. Und dann habe ich da mal reingehört und habe Andreas Müller und Martin Böttcher im Podcast
Nein!
zugehört. Und dann erzählten sie irgendwann, das war schon ziemlich am Anfang, erzählte Andreas Müller, dass er ja eine Freundin hätte, die auch einen Podcast macht, gepflegtes Glitzern.
Na komm, hör
Und
auf,
da
das
dachte
hast
ich, ach, das gepflegtes Glitzern ist ja schon ein lustiger Name, da höre ich mal rein.
du. Shout out zu Mardi und Andy!
Mardi und Andy, jawohl.
Das ist ja der Hammer, die übrigens gerade richtig durchstarten mit ihrem Podcast Pop nach 8.
Ja,
Ein
ich
großer
weiß.
Erfolg. Ja, Hammer, das finde ich ja irre. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen.
Nee, ich auch nicht, aber so ist irgendwie so klein ist dann manchmal die Welt, ne?
Ja. Ja, wir machen weiter. Wir hatten ja irgendwann diese Idee, das zu machen, weil wir immer Supervisionsgespräche gemacht haben miteinander. Und dann hieß es, komm, lass uns doch mal so einen Podcast machen. Wir kommen ja aus dem Nichts sozusagen. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Background und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Markus, da sind wir uns einig, es ist egal, ja, ob uns 20 Leute hören oder 100 oder wie viel, wir haben einfach sehr viel Spaß dran. Und es wurde so ein bisschen wurde es schwierig, aber wir haben gesagt, irgendwas muss sich ändern, als wir dann die Pause gemacht haben, dass wir gesagt haben, lass uns mal andere Leute reinholen, mit denen wir reden. Also im Prinzip machen wir ja das, was bekannte Podcaster machen mit irgendwelchen Leuten, die man kennt. Ne, mit irgendwelchen Stars. Wir holen uns auch unsere kleinen Stars jetzt rein. Du bist unser erster
Nein.
Star, Katrin.
Das hat ja ein bisschen was damit zu tun, dass wir sowieso denken, dass jeder Mensch ein Star ist. Nicht? Wie
Absolut. Ja,
Andy Warhol es
absolut.
ja mal gesagt hat, jeder hat seine 15 berühmten Minuten im Leben.
Ja.
Aber unabhängig davon, jeder hat seine Geschichte. Jeder, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns so darauf jetzt festgelegt haben, das so zu machen, weil jede Lebensgeschichte ist
Ja.
es wert, gehört zu werden. Ne? Und ich denke, das ist ganz wichtig für viele Menschen, einfach zu hören, ach guck mal, sowas gibt es da draußen auch. Also ich fand das heute sehr spannend. Ich finde unsere zukünftigen Gesprächspartner ganz interessant, aber ganz besonders toll fand ich, das war ein schönes, rundes und weiches Gespräch, das war miteinander hier heute.
Ja, das fand ich auch. Ja.
Ja, mir ist auch ganz warm ums
Super.
Herz.
Ja.
Ja. Und vor allem das Tolle an der ganzen Angelegenheit ist ja noch was ganz anderes. Ich bin in Berlin, die Anna ist in Leipzig, du bist jetzt in Hamburg. Nicht? Wir haben jetzt also drei Weltstädte zusammengebracht hier.
Ja. Ja, dann danke ich euch, dass ihr mich eingeladen habt. Dann bin ich gespannt, wie das dann nachher zusammengeschnitten, wie die Sendung dann nachher aussieht.
Ja, stimmt.
Es gibt eigentlich nichts, was rausgeschnitten werden müsste. Ihr habt
Okay.
sicherlich gemerkt, das Thema mit meinen Eltern ist nicht ganz so einfach. Da habe ich nicht so
Ja.
viel zu erzählen.
Ja.
Aber ja, das ist auch einfach so, ist auch ein Stück weit meine Geschichte. Ja. Und jetzt hatte
Katrin,
ich irgendwie gehört,
ja.
du bist jetzt Ende April in Hamburg, Anna? Ich bin nämlich Ende April in Leipzig.
Nee, ich bin Ende Mai da
Ende
müsste ich mich
Mai.
versprochen haben, ich bin Ende Mai bin ich in
Ja.
Hamburg und arbeite dort einen Tag und treffe, ja, du hast es ja wahrscheinlich gehört, eine alte Freundin wieder, die ich 13
Ja,
Jahre
stimmt.
gesehen habe.
Das auch, Robert, da freue ich mich schon sehr, was du dazu erzählst, weil das sind
Ja.
tatsächlich so Alltagsthemen, die du auch, ihr habt mal eine Sendung gemacht über Freundschaften.
Ja.
Und das war so der Inhalt, also auch so habe ich das rausgehört, dass du, Anna, gar nicht so viele Freundinnen hast, sondern immer so, naja, jeder Zeitabschnitt hat so seine Freundin oder seine Freunde. So habe ich das im Hinterkopf. Und das hat mich auch ziemlich zum Nachdenken gebracht, so über Freundschaften pflegen. Und da gab es schon so ein paar Sendungen, die fand ich, haben schon angeregt zum Nachdenken. Und das mit der Freundin, ich glaube, das hat jeder mal von uns in Erfahrung gemacht, dass eine alte Freundin auf einmal wieder auftaucht.
Ja, es war bei
Und
mir jetzt echt das erste
genau.
Mal. Ne? Das war sehr, sehr spannend. Zumal die Geschichten weiß aus unserer gemeinsamen, also wir haben zusammen studiert und waren auch nach dem Studium noch eine Weile befreundet. Dann ist sie nach Hamburg gegangen. Ja, und irgendwann, es war eine schwierige Freundschaft und irgendwann hatte sie keinen Bock mehr. Da hat es ihr gereicht mit mir. Und das habe ich halt so hingenommen und dachte, ja, gut,
Ja.
dann war es das.
Ja.
Aber das war es wohl noch nicht. Also ich bin sehr
Nee.
gespannt. Ich werde einen Tag mit ihr verbringen. Und vielleicht erzähle ich auch was darüber, wenn ich darf. Ich werde sie fragen, ob ich was erzählen darf.
Ja, klar, das ist ja auch nicht so einfach.
Nee, nee.
Nee, das stimmt.
Katrin, vielen Dank, dass du
Ja, vielen
unser
Dank.
Gast warst. Das hat mich
Sehr
total
gerne.
gefreut. Es war ja sozusagen Blindflug. Wir haben vorher nicht gesprochen. Wir haben wirklich heute zum ersten Mal miteinander gesprochen. Und wir haben da unserem Gefühl getraut, so genauso wie du. Ja, obwohl, du kanntest uns ja. Du hast ein bisschen Vorsprung gehabt. So ein bisschen kanntest du ja schon was von
Ein
uns.
bisschen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das
Ja. Ich
Gespräch.
bedanke mich bei euch.
Danke.
Tschüss.
Das war Katrin.
Das war Katrin.
Hör mal, das war unsere erste Interviewpartnerin.
Ja, toll.
Ich fand's schön und ich war natürlich total geplättet, als dann plötzlich der Name Martin Böttcher fiel und Andreas Müller und ich dachte,
Ja.
sag mal, das gibt's so alles gar nicht.
Ja. Also deswegen kann ich auch nur mal an alle anderen Zuhörer noch mal appellieren, wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, bitte, bitte sagt es anderen Leuten, dass sie auch reinhören sollen. Wir würden uns über mehr Zuhörer und Hörerinnen natürlich ganz doll freuen. Menschen, die wir mit unseren Themen berühren und Ideen, die wir vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben, so wie das die Katrin auch gerade beschrieben hat, so dass einfach da noch mal der ein oder andere Impuls einfach kommt.
Ja, unbedingt. Wie ist nochmal unsere E-Mail-Adresse?
Das muss ich gerade überlegen. Gepflegtglitzern@mail.de.
Korrekt.
Ja, ich bin gut, ne?
Das macht alles der Bart, Markus. Der neue
Meinst du?
Bart, ja.
Da bleibt die Information hängen. Meinst du,
Ja.
die gleitet nicht gleich so ab?
Nein, ja, du
Ja.
hast ja am Anfang gesagt, es macht dich männlich,
Sagt man,
noch
ja.
männlicher
Sagt man.
und jünger. Genau.
Jünger.
Und jünger heißt ja manchmal auch, man erinnert sich noch besser an. an Dinge.
Warum macht es mich jünger? Verdeckt es die Falten mehr oder was? Ich verstehe es gar nicht.
Nee, ich sehe, auf dem Bildschirm sieht man sowieso, also ich sehe nicht eine Falte bei dir. Nee, aber es ist einfach, ich weiß nicht, es gibt ja sowas Jugendliches.
Ja, right. Ja.
Okay,
Ja.
das war's für heute.
Vielen Dank, liebe Anna. In 14 Tagen geht's weiter.
War schön gewesen. Tschüss, Markus.
Tabu.